Marken haben ein Problem. Die kommunizieren nämlich wie Unternehmen. Das zieht keine Leute an, denn Menschen folgen ja bekanntlich Menschen. Aber wir haben alle Glück, denn es gibt sogenannte Content Creators. Und von Content Creators können Marken eine ganze Ecke lernen. Die Frage, was sie lernen können und wie das Ganze funktioniert, das wollten wir nicht alleine beantworten und haben deswegen die große Ehre, mit Patrick und so von Klima und so reden zu können. Was es mit ihm auf sich hat, was er gemacht hat, das erfahren wir jetzt alles gemeinsam. Aber wir haben natürlich noch eine spannende These, die Vince direkt erstmal hier reinstreuen wird.
Wir haben nämlich die Leitfrage zusammengewurschtelt und die lautet wie folgt: Was müssen Marken heutzutage von Content Creators lernen? Und was verstehen sie teilweise immer noch falsch an dem ganzen Content Game? Und mit dieser Frage begrüße ich auch herzlich den Patrick und ich würde sagen, hau mal rein. Willkommen zu Mach mal Marken. Branding ohne Bullshit mit mir, am Paul und unserem heutigen Interviewgast, am Patrick.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, Paul und Vince. Gute Frage, glaube ich. Es geht direkt deep rein, glaube ich, zu dem Kern des ganzen Themas. Ich glaube, wo sich Marken schwer tun, historisch und wahrscheinlich auch in der Gegenwart, weil sich Plattformen oder Kommunikationskanäle ändern, aber das Game ja eigentlich immer das Gleiche bleibt, ist, wie schaffe ich es eben nicht als Marke dazustehen, sondern als Enabler von Erfahrungen, von Lebensinhalten, die Menschen halt sozusagen spüren, weil Menschen haben Emotionen und Marken halt tendenziell nicht. Weil eine Marke ist ja einfach nur a bunch of people, so die sich geeinigt haben, lass mal hier irgendwie täglich ins Büro fahren und dann irgendwelche Produkte verkaufen. Aber wir müssen ja irgendeine Story erzählen, damit die Leute auch das Produkt A cool finden und verstehen, was der Vorteil ist. Und im besten Fall sind Marken halt so weit, dass sie dann auch noch irgendwie verstehen, dass dazu auch irgendwie eine Emotion stattfinden muss. So, und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, dass wenn du als Content Creator auf den Plattformen stattfindest, also jetzt vor allem Social Media, aber auch als Personenmarke, wenn du, keine Ahnung, Vorträge hältst oder so, ist, dass du einfach als Standardeinstellung schon weißt, ja, okay, es geht halt über Emotionen, es geht über Geschichten, es geht darum, wie fühlen sich Menschen in meiner Gegenwart und es geht nicht darum, dass ich das beste Produkt verkaufe. Zumindest ist das so das, was ich am Anfang irgendwie schnell gelernt habe und was ich glaube, was auch viele, die die Bühnen bekommen, auch verstehen. Also nicht dieses Ding von, was gibst du den Menschen in Form von physischen Produkten oder irgendwelchen, keine Ahnung, Tickets oder irgendwie was, ne, sondern wie fühlen sich Menschen, wenn sie mit dir in Kontakt kamen? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wenn wir sogar noch eine Ebene höher gehen, philosophisch, ist das auch das, was irgendwann den Unterschied macht. Weil wenn wir uns mal fragen, woran erinnern wir uns eigentlich aus unserer Vergangenheit und an welche Person erinnern wir uns, dann sind es meistens nicht die Personen, die unser Gehalt gezahlt haben oder uns die größte Gehaltserhöhung gegeben haben oder uns irgendwie, das neue PlayStation-Spiel gekauft haben und geschenkt haben, sondern sind es Menschen, mit denen wir auf dem Festival waren, die uns ein gewisses Gefühl verliehen haben. Die Grundschullehrerin, die uns in einer schwierigen Phase irgendwie an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, wir setzen uns nochmal hin. Weißt du, die mehr in uns gesehen haben. Das sind die Menschen, die wir dann irgendwie in Erinnerung haben. Die Sportcoaches, die mit irgendeinem einfachen Satz auf einmal irgendwie dein ganzes Denken vielleicht umgestellt haben, wie es bei mir teilweise passiert ist. Also das sind so Sachen, die bleiben wirklich in deinem Kopf hängen und die verändern sozusagen auch das Leben sozusagen der Konsumentinnen. Ja, und ich glaube, das ist was Marken vielleicht im ganzen KPI-Dschungel und Absprachen mit Agenturen und Vorgesetzten und so ein bisschen verlieren und vergessen zwischendurch.
Ja, perfekt zusammengefasst. Danke, dass du da warst. War ein schönes Gespräch mit dir. Alles Gute. Nee, aber du hast direkt alle Ebenen aufgezogen. Ich meine, wir haben jetzt folgenweise darüber geredet und du packst das so auf den Punkt. Und ich finde, man hört bei dir schon den Coach durch. Also es fehlt nicht mehr viel und du stehst als Coach vor Marken und coachst sie genau wie ein Coach halt ein Sportteam coachen würde. Und
ich würde es machen. Also wenn jemand Bock hat, soll sich einfach melden.
Aber das finde ich das Spannende. Also ich finde, man kann auch so vielen Alltagsdingen immer irgendwas für dieses Markenthema lernen. Und wir sehen das ja auch ein bisschen größer als Logo, Schrift und Farbe. Und du verstehst ja auch voll, was dahinter steht. Nämlich wirklich diese Frage, wie bringt man da irgendwie Persönlichkeit und eine Emotion rüber, fernab von diesem Produkt- und Qualitätsversprechen, was ja heutzutage nicht mehr zieht. Also es gibt keine Produktneuerung mehr, wo das Produkt alleine reicht, sondern eine Marke muss immer mehr sein als dessen. Und die müssen halt persönlich kommunizieren. Ich glaube, die großen Marken, sowas wie Nike oder Adidas, die haben es mittlerweile verstanden, dass sie halt kleine Subbrands gründen, die möglichst nah an den einzelnen Personas dran sind, die sie erreichen wollen. Und die kleinen Unternehmen wiederum, und das ist ja unsere Hauptzielgruppe hier auch mit dem Podcast, KMU zu erreichen, die wollen immer so handeln wie die großen Unternehmen. Dabei haben sie ja den Vorteil, dass sie klein sind, dass du wirklich sagen kannst, guck mal, wir sind eine kleine Bude, wir haben 15 Leute. Theoretisch können von den 15 5 selber Content Creators werden und da draußen ihre Reise angehen, so wie du das gemacht hast, und damit Menschen erreichen. Und das fällt alles auf unsere Marke zurück. Und das schaffen die, weil die halt, und da würde ich gerne mal so den ersten Take von dir einspielen, weil die in ihren persönlichen Keller gegangen sind und mal rausgefunden haben, was ist denn da drin und was beschäftigt uns denn wirklich, fernab von den Produkten, die wir herstellen. Und da bist du ja Experte, um mal den Keller durchzulüften und da mal gemeinsam runterzugehen. Sag mal, was hat sie mit dem Bild auf sich und warum... Ja, ist, also mir ist es halt voll hängen geblieben. Warum hast du das überhaupt gefunden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da irgendwie zufällig in einer vergangenen Podcast-Aufnahme irgendwie draufgekommen. Und ich habe für mich, also vielleicht ein bisschen zurückgehend, ne? Also ich habe ja mit Klima und so ein Unternehmen gegründet und dann waren wir zu zweit und wir hatten mit Klima natürlich ein Thema, wo nicht jeder Bock da hat zuzuhören. Und deswegen sind wir so reingestolpert in so ein Marketing- und Markenthema. Ja? Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen das halt super persönlich kommunizieren, wie wir es spüren und jetzt nicht irgendwie irgendeine Sprache wählen, die cool ist für InvestorInnen oder KundInnen, sondern halt wie wir sprechen. Und das war von Anfang an irgendwie klar. Und dann sind wir irgendwie so reingerutscht in so ein, ja, in so ein organisches Markenthema. Und dann bin ich halt immer mehr auch quasi mit meinen persönlichen Accounts irgendwie auch rausgegangen und dann halt auch nebenbei sozusagen Content Creator geworden. Und vor allem bei dieser persönlichen Reise finde ich halt interessant, dass die Themen, über die du sprichst, so ein bisschen deine eigene, wie soll ich sagen, deinen eigenen inneren Gemütszustand reflektieren, wenn du es halt gut hinbekommst. Also es gibt halt Videos, die machst du und du weißt eigentlich, wenn du ehrlich zu dir bist, die spielst du gerade. Und es gibt Videos, da checkst du so, okay, das ist halt jetzt, also genau das fühle ich und da muss ich halt nicht skripten, sondern muss ich einfach nur sagen, was ich denke. Und das sind meistens die Videos, die gut performen, ne? Ich glaube, jeder kennt diesen Vergleich, wo Leute sagen, ey, ich mache ein Video und mir ist es scheißegal und das kriegt Klicks und ich mache ein Video und Skripte und mache voll die guten Edits und so und das erreicht niemanden. Ja, genau aus diesem einen Grund. Weil bei dem einen Video Leute innerhalb von Split Seconds halt checken, okay, da spricht jemand mit Conviction und der hat es wirklich erlebt. Und dann gibt's die Videos, wo man sagen kann, ey, ich kann gar nicht als Viewer bewerten, ob du dir das ausdenkst, ob AI das geschrieben hat, wer hat diese Edits gemacht, wie viel Takes hast du gebraucht? Also weißt du das so, ne? Und die Fragen haben die Viewer gar nicht im Kopf, aber das sind halt natürlich Heuristiken, die innerhalb von Split Seconds ablaufen und dann ist halt ein Swipe und du bist raus. Und wenn halt 200 Leute von den ersten 500 Viewern innerhalb von einer Sekunde weiter swipen, dann wird dein Video halt crap sein. Und deswegen glaube ich, ist es halt super wichtig, sich halt mit sich selber auseinanderzusetzen. Und wenn wir jetzt vor allem über Marken sprechen und nicht so Personal Content Creator Journeys, dann ist halt, glaube ich, die Frage, okay, warum sitzt du denn da? Also warum hast du das Unternehmen gegründet? Was verfolgst du für ein Ziel? Wie sieht die Welt aus, wenn du dein Ziel erreichst? Wofür möchtest du einstehen? Was sind die Hebel, die du bewegen möchtest? Und nicht dein Produkt, sondern vielleicht in unserer Gesellschaft sogar. Ja, wofür stehst du ein? Für wen machst du dich stark, wenn's nicht um dich selber geht? Warum machst du dich für die stark? Was ist die Geschichte dahinter? Was berührt dich daran? Also das sind alles so Sachen, wo ich für mich irgendwie sehr viel Energie rausgezogen habe und was am Ende, glaube ich, auch die Stories sind, die überzeugen, ja, also keine Ahnung, Klima und so ist mit auch aus dem Thema heraus entstanden, dass bei meinen Eltern einfach 2021 in Deutschland, in Westdeutschland die Flut vor der Tür war und wenn du diese Geschichte erzählst, also da hörst du die Stecknadel fallen im Raum, wenn ich so meinen Vortrag beginne. Warum? Weil es natürlich super emotional und relatable ist. Die Leute müssen gar nicht dabei gewesen sein, sondern ich zeige drei Bilder und erzähle, wie ich meinen Vater bei FaceTime angerufen habe und der auf einer Straße steht, die nicht mehr sichtbar ist, weil alles voller Wasser ist. Wenn man das Bild davor hat und dann meine Stimme hört, die dann vielleicht sogar auch, weil es ein emotionales Thema ist, man spürt, dass mich das auch berührt jedes Mal, wenn ich das erzähle und ich Gänsehaut habe, dann können Menschen gar nicht anders als mit mir empathisieren. Und ich glaube, das ist was Marke oder Verantwortliche wirklich verstehen sollten. Das ist ja kein Laientheater, was wir hier im besten Fall aufführen, sondern das ist ja eine Überzeugung. So, ja, und die einfachste Frage, die ich mir immer stelle oder die ich auch anderen stelle, ist, warum gibt's dich? Also warum gibt's dich jetzt bei Content-Creatern sogar noch krasser, weil Informationen sind alle da. Ich kann Informationen, konnte ich nie schneller rausfinden durch AI. Ja, wenn ich eine gute Frage stelle, kriege ich super hochqualitative Studien zu Themen raus. Da brauche ich keinen anderen Menschen fragen. Das habe ich innerhalb von 15 Sekunden, habe ich da 3 Studien rausgefunden, die ich dann durchlesen kann. Dann bin ich sofort Experte sozusagen. Warum sollte ich jemand anderem folgen? Warum sollte ich, weiß ich nicht, die Schraube bei dir kaufen und nicht bei jemand anderem? Und das sind am Ende Geschichten, weil die Probleme kriegen alle Schrauben gelöst. Und ich glaube, das ist halt entscheidend. Und wenn du da sozusagen in deinen eigenen Keller gehst und dich da ehrlich machst und vielleicht auch deine eigene Verwundbarkeit und Verletzlichkeit nach vorne stellst, um auch zu sagen, ich war da und deswegen habe ich jetzt dieses Problem angegangen mit der Lösung. Und falls du das auch spürst, dann, hey, lass mich dir helfen. Auf diesem Level ist halt was ganz anderes, als wenn du sagst, 20% auf alles außer Tiernahrung.
Sind ja direkt 9 von 10 Leuten in einem Unternehmen raus. Weil wenn man die fragen würde, warum bist du in einem Unternehmen, was willst du denn mit der Marke gemeinsam erreichen? Wenn wir jetzt sagen würden, das Unternehmen hat entschieden, da sollen Leute Content kreieren auf den Plattformen, dann denken die sich, ja, ich bin halt hier, um Geld zu verdienen. Oder wir machen halt das Produkt, aber da steckt ja nicht mehr dahinter. Oder 9 von 10 Leuten, die haben halt 9 unterschiedliche Ansichten, was die Marke überhaupt ausmacht. Und da hat's mir extrem, also auch wieder dein Content geholfen, zu sagen, als Marke sind KPIs keine Ziele, die man erreichen kann. Also klar, das ist irgendwie wie eine Art Experiment zu sagen, so, wir machen jetzt irgendwie 100 Beiträge und gucken dann, was passiert und die ziehen wir einfach durch. Das ist cool, mach das. Aber das ist ja kein Ziel, was dich verändern wird, sondern es geht ja eher, Identitätsziel zu challengen oder herauszufinden, wer wollen wir denn als Marke überhaupt sein? Und was bringt denn jedes Teammitglied einzeln mit, um das nach draußen vielleicht zu kommunizieren und dann auch die Brücke zu schlagen, was treibt die denn privat an, was können wir davon als Marke nutzen und wie kriegen wir das vielleicht auch alles unter einen Hut?
Ja, ich glaube, da stellst du vielleicht schon eine sehr, wie soll ich sagen, nicht entblößende, aber eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich sehr unangenehm ist, nämlich, warum sind die Leute denn eigentlich, also ich stelle mir das unangenehm vor, wenn ich als CEO jetzt da stünde und irgendwie 100 Leute habe, und dann sage, ey, okay, ich habe jetzt irgendwie Paul und Vince mit Patrick im Podcast gehört und irgendwie hat mich das voll gepackt und ich muss jetzt das irgendwie rausschälen, warum bin ich eigentlich hier? Warum braucht die Welt mich? Und das ist ja noch krasser, was fehlt der Welt, wenn ich nicht da wäre? Und das ist wirklich eine krasse Frage. So, was fehlt der Welt, wenn dein Unternehmen oder du als Creator oder wer auch immer, wenn du nicht da wärst? Und wenn man sich dann halt hinstellt und sagt, ja, keine Ahnung, dann haben halt irgendwie 100 Leute keinen Job und die würden dann einfach halt woanders arbeiten. Also lass mal ehrlich sein, die werden ja nicht aufhören, Geld zu verdienen. Dann ist
ja,
es vielleicht
ist,
auch...
Das ist ja krass, ne? Weil die großen Unternehmen, die stellen sich ja meist so davon wegen, ich bin wichtig, weil ich Arbeitsplätze schaffe. Ja, das ist ein fairer, valider Punkt. Aber ich meine, wir brauchen alle Arbeit, weil das ein Teil der Erfüllung ist oder unseres schon Sinns von, wir wollen der Welt irgendwas zurückgeben oder halt gemeinsam was bewirken. Und Arbeit ist in der Hinsicht für ganz viele Menschen Erfüllung. Und da hatten wir in dem letzten Interview das Thema Vereinbarkeit und haben halt festgestellt, es braucht halt beide Welten. Also diese blöde Work-Life-Balance ist schon berechtigt, weil man sagen kann, wir haben alle ein privates Päckchen mit und ein Geschäft dazu erledigen und müssen halt irgendwie Geld verdienen. Im Idealfall kann eine Arbeit wirklich Erfüllung sein. Da habe ich mal das Beispiel in den Raum gebracht. Wenn du ein großes, wichtiges Hotel bist, dann ist jede Person, die dort arbeitet, wichtig. Und jede Person teilt oder trägt zu so einem Markenerlebnis bei. Und das geht halt beim Portier vorne an der Tür los. Und wenn du dem das schaffst beizubringen, dass seine Position mit die entscheidende ist, weil wenn der erste Eindruck nicht stimmt bei dem ganzen Hotelerlebnis, was du hast, dann überträgt sich das auf alle weiteren Punkte. Und dann haben alle weiteren Punkte, Kontaktpunkte, also sowas wie Rezeption, Fahrstuhl, Essensservice oder Roomservice allgemein, die haben es halt schwer, wenn der erste Eindruck nicht stimmt. So, und da ist jede Stellschraube ist halt entscheidend. Und da kannst du sofort sagen, lieber Portier, mach halt deinen eigenen Content darüber. Du weißt, was du für einen Teil beiträgst und damit wird's cool. Aber wie du meintest, ne, das kann sehr, sehr unangenehm sein, wenn es halt diese Mission oder diese Identität im Hintergrund nicht gibt.
Ich finde es noch spannend. Wir haben ja auch mal so 2, 3 Folgen über das Thema Mission gemacht. Und viele tun sich dann aber schwer, das weiss ich aus eigener Erfahrung, für viele ist es dann einfach nicht greifbar. Es ist halt immer so visionär, es muss immer erzwungenermaßen etwas sehr Grosses sein oder etwas Weltverbesserndes. Und ich finde dort, das muss es eigentlich gar nicht immer. Also jemand kann auch einfach seinen Job lieben und einfach seinen Mitarbeitern zum Beispiel ein gutes Umfeld bieten. Das Miteinander schaffen. Und ich glaube, das vergessen aber viele. Immer wenn wir dann so quasi aus dem Markenjargon über Vision reden oder eben so Fragen auf den Tisch kommen, wie was würde denn der Welt fehlen, wenn es die nicht gäbe? Das ist für viele so eine künstliche Hürde. Es dürfen auch einfach einfache Antworten sein. Die Intention dahinter einfach ist, aber von Herzen kommt, ist das 100-mal stärker, meiner Meinung nach, als wenn es irgendeine so eine dahingeschwurbelte Scheiße ist, wo halt eben viele auch probieren, krampfhaft irgendetwas rauspicken, oder? Und sich so wieder speziell machen wollen. Nicht, keine Ahnung, nicht jeder Schreiner kann, weiss doch auch nicht, kann für Naturschutz stehen oder für Ökologie oder was der Gucker was. Es kann einfach einmal ein geiles Umfeld sein oder was auch nicht was. Oder einfach wirklich auch so kitschig, wie es tönt, Liebe fürs Handwerk. Aber dann finde ich halt immer, macht es wieder die Summe aller Teile aus. Wie verpackt man denn die Message konkret, dass es die Leute auch anspricht? Vielleicht einfach noch so meine 5 Rappen dazu, weil nicht, dass alle das Gefühl haben, man muss immer die Welt verändern wollen mit seinem Unternehmen. Im Gegenteil, es langen auch kleine Sachen, finde ich.
Ich glaube auch, also ich meine, du kannst ja auch sogar so krass sein und sagen, ey, wir wollen einfach maximal Geld machen. Und wahrscheinlich wäre es sogar besser, du hättest halt einen Backlash bei, weiß nicht, 70% der Bevölkerung, aber wenn du halt die 30%, die einfach nur Cash machen wollen, ja, und dann in ihrer Freizeit einfach die teuersten Hotels besuchen, das teuerste Essen essen wollen, ja, dann ist doch okay, dann attractest du die ja sogar noch besser, als wenn du sagst, ja, keine Ahnung, unsere Mission ist XYZ. Aber wir können ja mal, also jetzt mal so ein ganz einfaches Experiment. Was würde der Welt fehlen, wenn euer Podcast nicht da wäre? Also was würde der Welt fehlen, wenn Mach mal Marke morgen weg wäre?
Ja, wahrscheinlich in erster Linie nichts. Aber glaubst es gibt du? Eine Handvoll Personen, die das vermissen würden. Einfach da wahrscheinlich von uns, ja, unsere Perspektive zu hören. Und vielleicht ist das auch einfach die Antwort. Also wie Vince meint, es muss nicht bombastisch groß sein. Also unsere Mission ist nicht, dass jedes KMU hier mega krasse Markenaufbau betreibt. Weil da gibt's genügend, wie du auch richtig meinst, für die wäre das nicht relevant. So, und die haben sich auf andere Sachen fokussiert. Wir müssen nicht missionieren. Also ich glaube, das schadet auch mehr Unternehmen, als es ihnen nützen würde. Aber halt die Menschen zu erreichen, die das Gefühl haben, ich fühle mich verstanden und die helfen mir, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann machen wir das liebend gerne weiter, weil das halt eher unsere Mission entspricht.
Ja, das finde ich ganz interessant. Also weil, wie gesagt, du musst ja nicht sagen, ja, mit Mach mal Marke connecten wir, keine Ahnung, die großen Corporates mit irgendwelchen Content-Creatern aus Berlin, damit dann, keine Ahnung, der Welthunger besiegt wird, ja, sondern dann sind es halt irgendwie, ja, wir haben halt irgendwie, weiß nicht, KMUs, vielleicht sogar in einem regionalen Einzugsgebiet, die eigentlich nicht mit Leuten, die in Berlin irgendwas Markenähnliches oder Creator-mäßig was machen, die einfach so in einen Kontakt kommen, die A, den Typen A nie finden würden und B, niemals mit dem sprechen würden. Und das ist ja dann vielleicht schon das. So. Und das ist ja auch okay. Ja, und ich glaube, das ist nämlich genau das Ding. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, und ich glaube, viele können die irgendwann nicht mehr beantworten, weil dieses Everyday-Business, dieses nochmal 1% Cost-Cutting, nochmal irgendwie, keine Ahnung, die letzte Prozentstelle nochmal durchoptimieren und so, das macht dich irgendwann blind für die eigentliche Frage, so, wo steuert dieses Raumschiff eigentlich hin und warum sind wir eigentlich nochmal vom Launchpad ins All geflogen? Ne? So. Und ich glaube, das ist halt wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen und sorry, den muss ich jetzt einmal machen. Das gilt genauso fürs Privatleben. Ja, also es lohnt sich auch im Privatleben mal, vielleicht wenn es einmal im Jahr ist, sich mal hinzustellen und zu sagen, vielleicht auch am Ende des Jahres, was für Projekte habe ich gerade auf dem Tisch? Wo arbeite ich? Wie läuft meine Beziehung? Welche Freundschaften pflege ich gerade? Was sind gerade meine Hobbys und so? Und einfach mal zu sagen, all diese Sachen, die ich gerade in meinem Leben habe, wenn ich jetzt nochmal mich dafür entscheiden müsste, würde ich mich dafür entscheiden oder würde ich sagen, nee, das lasse ich lieber? Und das ist auch eine relativ schwierige Frage, weil du wirst feststellen, es wird jedes Jahr Sachen geben, wo du sagst, boah, mit dem Wissen von heute würde ich da nicht nochmal mit anfangen. okay, aber warum bist du da noch da? Dann musst du vielleicht halt gehen und es ist dann vielleicht unangenehm, den Job zu verlassen, die Partnerschaft zu beenden, vielleicht keinen Kontakt mehr zu bestimmten Freundeskreisen zu pflegen und so weiter. Aber es ist das, was eigentlich das Richtige wäre, weil du bist nicht mehr dabei mit ganzem Herzen und es ist nicht mehr dein Vibe oder deine Energy sozusagen, die das dann da auch surft, ne? Weil, sind wir ehrlich, wir geben, aber wir müssen auch zurückbekommen.
Letztendlich sind es ja die einfachsten Fragen, privat oder im keine Ahnung, Unternehmensbereich, wo die wirklich vorwärts bringen. Oder? Wo du wirklich einmal tief bohren kannst. Oder? Wir sagen auch immer, frag fünfmal warum und schlussendlich bist du irgendwo halbwegs im Kern und wirklich dort bei dem Punkt angelangt, wo es dann aber auch drauf ankommt.
Ja, aber passend dazu, das fällt aktuell so schwer, weil ich immer das Gefühl habe, also es gibt diese Möglichkeiten, das dann nach draußen zu kommunizieren über Social Media, aber es gibt auch 100.000 Millionen Anleitungen dazu und dann geht's halt direkt los, wir haben nicht das passende Equipment oder mir geht's gerade nicht so gut oder dies, das, Ananas. Also es gibt immer so viele Vorwände und dann hängst du dich eher an den KPIs auf, also dann so ein Experiment nach 2 Reels schon wieder abzubrechen, weil die Aufrufzahlen nicht stimmen, weil die komischerweise nicht so sind wie bei einem Content Creator mit Millionen Followerschaft und das frustriert. Also man kann sich ja so mit dem Außen aufhalten, um sich nicht um das Innen zu kümmern oder kümmern zu müssen. Und ich glaube, wie kommt man da überhaupt hin? Ja, hau rein.
Ja, vielleicht kann ich da direkt einhaken, weil ich glaube, es gibt eine Sache und Content machen und vor allem diese persönliche Ebene, ne? Also ich gehe zwar in dem Gespräch, wir haben jetzt gerade eigentlich festgestellt, okay, wir müssen irgendwie persönlich reingraben und wir müssen unser Inneres nach außen kehren. Das würde ich jetzt mal als Kapitelmarke setzen. Wenn wir das nicht tun und nicht bereit dazu sind, dann können wir die besten Content-Frameworks haben. Content wird Ass sein, sind wir ehrlich. Weil dann machst du irgendwas mit AI und dann kommt so, ja, I'm here happy to announce that I now joining company XYZ und so, ja, no one gives a shit. Viel interessanter wäre ja die Frage so, ich war nie so verwirrt in meinem Leben und Quarterlife Crisis hitting hard, jetzt habe ich alles auf den Kopf gestellt. Das würden die Leute lesen, ja, wenn du sowas schreibst. Naja, also okay, also wir gehen runter in den Keller, ja, wir müssen das Innere nach außen kehren und dann stehen wir irgendwann an dem Punkt und sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch schreiben. Und jetzt gibt's 1000 Frameworks und ich glaube, ich bin der prädestinierteste Typ dafür, in Frameworks und Theorien Sicherheit sucht für Sicherheiten, die es nicht gibt.
Also echt? Würdest du selber so über dich sagen?
Ja.
Weil nach außen vermittelst du das komplette Gegenteil. Da bist du wirklich derjenige, ich habe einen Gedanken, ich mache das Handy an, ich filme mich und das hast du 300 Tage lang bewiesen, dir vor allem selbst bewiesen. Und im letzten Podcast bei Social First auch gesagt, irgendwann hast du es dann gar nicht mehr gefühlt am Ende. Das war dann wirklich nur noch dieses, ich will dieses Ziel erreichen mit den 300 Tagen. Aber danach war dann auch gut, einen Cut zu machen und zu sagen, so alleine funktioniert es nicht. Aber ich hätte dich zumindest nicht eingeordnet als Typ mit, ich packe mir die ganzen Frameworks im Hintergrund. Weil so sieht es nicht aus.
Ja, und das ist ja das Interessante, oder? Weil am Ende haben wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst, wir haben alle ein viel zu großes Ego. Wir teilen was Persönliches und sobald jemand das irgendwie nicht fühlt, fühlen wir uns irgendwie rejected und evolutionspsychologisch ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir Sorge haben, wir werden von einer Gruppe verstoßen, weil wir damals halt einfach gestorben wären. So, das ist einfach so die absolute Urangst, ja? Nicht auffallen, nicht anecken, nicht ausgegrenzt werden von einer Gruppe von Menschen.
Aber geliebt und anerkannt werden. Das,
genau, geliebt und anerkannt werden. Und genau, und darum geht's. Aber das Ding ist ja, du kannst nicht, und das ist dieses Paradoxe, du kannst nicht geliebt und anerkannt werden, wenn du sozusagen dieses Ziel verfolgst. Du wirst geliebt und anerkannt, wenn du deine eigene Schwäche nach außen kehrst. Das ist das Ding. Wenn du sagst, Digga, das funktioniert ja alles gerade gar nicht, unsere Operations im Hotel, das ist so ass, wir können so glücklich sein, dass unsere Kunden gerade noch kommen, ich werde aber wirklich die nächsten 24 Stunden, keine Ahnung, mir 3 Red Bull reinpfeifen, um das jetzt in einem Emergency Call mit meinem ganzen Staff zu klären. So, das ist was, wo Leute sagen würden, ey, irgendwie mag ich den Typen. Und wenn ich da hingehe, dann verzeihe ich dem auch, dass irgendwie vielleicht 1-2 Fehler passieren. Aber zu sagen,
dann
gehe
ich fast schon gerne hin, oder? Um einfach das mal mitzubekommen und, keine Ahnung, dem Team einen dicken Drücker zu geben und zu sagen, danke, dass ihr trotzdem durchzieht und dranbleibt. Dann hast du auf einmal wieder eine Story. Plus, ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen. Wenn du all das durchspielst, genau wie beim Beispiel von Vince mit dem Handwerk, landest du schon am Ende immer bei einer großen Mission, weil du dann irgendwann verstehst, guck mal, wir wollen ja einfach nur gutes Handwerk machen. Warum ist denn das aktuell so verdammt schwer in der Welt? Mhm. Und dann wird das vielleicht aus dieser kleinen, lass uns doch einfach in Ruhe, zu einer großen Mission, guck mal, wir wollen, dass andere Leute auch diese Ruhe finden können. Also diese eigene Reise weitergeben und nach außen transportieren.
Genau, und dann kommst du halt irgendwann zu diesem, okay, was sind jetzt irgendwie die Tools, ja, welche Frameworks, welche Theorien gibt's und so weiter. Und ich bin ein Typ, wenn ich mir so ein quantitatives Ziel setze, und da ist wichtig, in den KPIs, gerade bei Content, ein quantitatives Ziel zu setzen im Sinne von, was kann ich kontrollieren, wie viel Content-Pieces kann ich rausschicken und nicht, wie viel Reach generiere ich damit, weil das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst es mittelbar beeinflussen, indem du guten Content machst, aber du hast nicht den Algorithmus in der Hand und sagst, spiel das jetzt 1 Million Menschen aus. Ne? So, own the process and measure the process, basically. Und wenn du dann nämlich viele Frameworks hast und dir viel raufziehst, was ich auch gemacht habe, weil ich da Sicherheit suche, die dir keiner geben kann, kann ich aus meiner Erfahrung jetzt sagen, das ist cool, ja, wühl dich da rein, versuch alles zu lernen, versuch zu lernen, wie man Hooks baut, versuch zu lernen, wie Plattformen funktionieren, aber am Ende ist es quasi wie ein Handwerk. Du musst dann eigentlich hingehen, und die Regel habe ich mir jetzt selber auferlegt, jeden Morgen aufstehen und alles, was du jemals gelernt hast, vergessen und einfach nur dein Unterbewusstsein irgendwann arbeiten lassen. Weil ich habe so viele Hooks gelesen, ich habe Hook-Templates hier, 1000 Hooks. Ich saß teilweise hier und habe dann gesagt so, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Skript geschrieben und jetzt lasse ich AI die beste Hook für das Skript suchen. Und dann sitzt du eine halbe Stunde und findest in 1000 Hooks nicht, in 1000 Hookliste findest du nicht eine Hook. Und wirst mega unzufrieden, postest, findest scheiße, dass du es gepostet hast, es funktioniert nicht und der ganze, alles ist scheiße. Und du denkst so, ey, ich wollte doch eigentlich über meine Leidenschaft sprechen und jetzt ist das mein Gefühl danach, what the fuck. Und jetzt habe ich mir irgendwann halt gesagt, okay, ich habe mir so viel drauf geschafft, ich bin in einem gewissen Set von Sachen, bin ich wirklich Experte geworden aus dieser Sorge heraus, dass ich irgendeine Information verpasse, die wichtig sein könnte. Aber jetzt ist meine Aufgabe gerade, jeden Morgen aufzustehen und alles, was ich theoretisch im Kopf habe, sozusagen einmal zu vergessen und dann ohne Hilfe von AI, ohne Hilfe von Hooklisten, ohne Hilfe von Frameworks und Theorien, das zu bauen, was ich fühle, und dann danach zu gucken, okay, mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Aber wichtig, und das versuche ich zu messen und daran versuche ich mich immer zu erinnern, weil es auch sehr emotional ist, weil natürlich jeden Tag deine Performance sozusagen bewertet wird von den Plattformen. Ich versuche jeden Tag mich hinzusetzen und ich habe so ein Content Journal, wo ich reinschreibe, wie froh war ich heute mit dem Prozess, den ich ownen kann, also das Video, was ich gebaut habe, das Skript, was ich geschrieben habe und so weiter, und was ist hinten dabei rausgekommen. Und ich versuche den Fokus wirklich darauf zu legen, zu sagen, ich habe Spaß dabei, weil darum geht's am Ende. Und ich glaube, wenn wir nicht täglich in diesem Content machen und Sachen aus dem Innen nach außen kehren und Menschen daran teilhaben lassen, wenn wir nicht daran Spaß haben, also dann wird es sich komplett ausbrennen. Und das passiert ja auch regelmäßig.
Ich muss da gerade an Trockenschwimmen denken. Also du kannst ja in Theorie Schwimmen beibringen, aber wenn du nicht dann irgendwann mal ins Wasser springst, um zu fühlen, und dann ist es ja genau dieser Punkt, dein Kopf schaltet eigentlich auf Autopilot und du machst einfach. Und dann siehst du ja, ob du schwimmen kannst, ob du dich über Wasser halten kannst. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du dich um die Technik kümmern. Also soll heißen, dann wird es relevant, Hooks zu optimieren. Aber ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, dich eigentlich von der ganzen Theorie freizumachen. Weil ich fühle mich gerade sehr erinnert vor dem ganzen Podcast-Start jetzt bei uns. Und das ist ja jetzt auch fast ein Jahr her. Ich habe mich auch am Anfang, und Vince kann davon ein Lied singen, ich habe mich so reingewühlt in diese ganzen Content-Sachen. Und hätte ich Vince nicht gehabt, wäre ich da drin wahrscheinlich auch irgendwann verloren gegangen. Weil er derjenige so als Counterpart war. Und das ist ja auch extrem wichtig, zu sagen, pass mal auf, eigentlich wollen wir hier was ganz, ganz Einfaches auf die Beine stellen. So, lass doch mal die ganze Theorie weg, weil du kannst halt Sachen echt tot optimieren. Sondern wir setzen uns hin, wir nehmen auf und wir können nach 20 Folgen optimieren. So, und dann machen wir die nächsten 20 Folgen und können wieder optimieren. Und wie du gerade meintest, das Ziel ist, auf diese 20 Folgen jeweils zu kommen, bis wir jetzt bald bei Folge 100 sind. Und dann haben wir ein nächstes Ziel erreicht und können dann weitermachen und gucken. Das wird dann besser, als sich dann auch an Zahlen festzuhängen und zu verzweifeln, zu sagen, jetzt sind 10 Folgen draußen und es hat fast noch niemand geschaut. So, die Welt hat mich nicht lieb.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, da die unterschiedlichen, ich sag mal, Stages auf dieser Reise sozusagen festzustellen. Und Stage 1, wenn du Content machst, ist nicht die Theorie, die Hook oder irgendwas, sondern ist den eigenen Cringe zu überwinden. und vor allem dein Ego einfach mal komplett runterzufahren. Weil alle Leute sagen immer so, ja, ich hab kein Ego und so, mir ist das doch alles egal. Ist es dir nicht? Weil wenn du postest und das irgendwie sich komisch für dich anfühlt und du Sorge hast, dass sich jemand meldet, dann hat sich eigentlich gerade nur dein Ego gemeldet, was nicht okay damit wäre, falsch verstanden zu werden, etwas abzuliefern, was andere Leute schlecht finden, etwas abzuliefern, was nicht perfekt ist, ja, und am Anfang kein Content Piece ist perfekt, wenn du anfängst, ja. Und das ist alles pures Ego. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch dieses Experiment gestartet und gesagt, ich mache einfach jetzt jeden Tag Content, weil das war einfach ein einziges Trainingslager, um mich selber accountable zu halten und zu sagen, ich werde bei Gott dieses Ego und diese Zurückhaltung überwinden und ich werde mir in diesen Tagen, in denen ich jeden Tag Content mache, erlauben, über Themen zu sprechen, die sehr natürlich gerade an diesem einen Tag für mich sind, dass es eben mir nicht schwerfällt, jeden Tag diese Zielhürde zu überwinden, posten. So. Und ich glaube, das hat irgendwann einfach sehr gut funktioniert und da kommen dann super viele Benefits mit, ne? Weil wenn du das dann irgendwie jeden Tag machst, dein Brain kann irgendwann gar nicht anders, als auch in Content zu denken. Das heißt, als ich dann nach 300 Tagen diese Pause gemacht habe und gesagt habe, hey, ich habe jetzt über alles Mögliche gepostet, war eine geile Journey, danke. Ich mache jetzt mal kurz 2 Wochen Pause und überlege, wie es hier weitergeht. Da ist der Kopf trotzdem noch da und sieht so, ey, das wäre gerade eine lustige Situation, da hätte ich ein Video drüber machen können. Ah nee, ich mache ja gerade Pause. Weißt du so? Und da willst du ja eigentlich hinkommen. Und ich glaube, das ist die erste Stage. Überhaupt in deiner Welt, in deinem Umfeld, in deiner Realität Content zu sehen und in Content zu denken und dieses Ego zu überwinden. Und wenn du das 15, 20 Mal gemacht hast, dann können wir darüber reden, okay, sprichst du da jetzt wirklich so, wie du sprichst, wie du deiner besten Freundin eine Voice-Message bei WhatsApp schicken würdest, so wie du bei WhatsApp der besten Freundin schreiben würdest? Oder hast du es vorher nochmal bei ChatGPT durchgehauen, weil du willst irgendwie so klingen wie der CEO von Schieß mich tot, Bude? Und du glaubst, du musst so klingen, damit Leute dir zuhören? Weil da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, das Gegenteil ist der Fall. Die Leute hören dir zu, wenn sie das Gefühl haben, du sprichst und schreibst genau so, wie wenn sie dich in Person treffen. Und da kommt dann der nächste Punkt, und den könnt ihr wahrscheinlich viel besser erklären als ich. Und das ist ja Counterpositioning. Du willst ja nicht in einem Aquarium schwimmen als Clownfisch mit 100 anderen Clownfischen. Sondern du willst ja in das Aquarium schwimmen und der entspringen und der eine Albino-Clownfisch sein zum Beispiel, der komplett anders aussieht. Und anders sein alleine, das ist meine Erfahrung, ob anders sein gut oder schlecht ist, aber anders sein alleine hat schon Wert. Also deine Posts können scheiße sein, aber wenn sie erstmal anders sind, hast du schon mal einen Wert geschaffen, weil du wirst auffallen, im Zweifel so, dass sich Leute in der Industrie unterhalten und sagen, was ist das denn da jetzt eigentlich? So, und wenn du dann die ersten 20 scheiß Posts gemacht hast, dann mach halt Post 21 ein bisschen besser, dann werden sie den aber auch sehen. Weil sie vorher auch immer hingeguckt haben, weil du halt anders bist. So. Und ich glaube, das sind halt einfach so Basic-Sachen, die haben schon immer gegolten, die werden immer gelten, wo man einfach sich gut positionieren kann. Egal wo, also ob in PR, Marketing, out of home, digital, Social Media, es sind ja immer dieselben Sachen.
Aber auch da ist ja das meiste Problem, du willst fertig anfangen. Also du siehst ja, du vergleichst dich die ganze Zeit mit anderen Accounts, die das schon durchgespielt haben. So, wenn ich mir jetzt an dir einen Maßstab nehme, das ist das super inspirierend. Aber mit meinem ersten Reel würde ich ja nicht auf dem Level stehen, wo du bist. Und ich glaube, das fällt halt ganz vielen auf die Füße. Zu sagen, so wir fangen an, wir wollen schon anders sein, wir wollen schon fertig sein, das soll schon alles perfekt natürlich rüberkommen. Ist auch so ein Ding. So, alle wollen diese Natürlichkeit eigentlich, Ehrlichkeit. Und im Prozess fangen sie dann aber an, sich an Frameworks festzuhalten und wieder zu verzetteln. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also da musst du dir, und da finde ich dieses, habe ich auch von dir, dieses Experiment-Setting zu sagen, nimm dir halt 30 Tage Zeit und mach einfach die 30 Tage voll, egal ob es gut oder schlecht ist. Und da auch wieder dieses Athletendenken, was du ja jetzt seitdem ja wunderbar auf den Punkt bringst, zu sagen, sei einfach da. Also du musst nicht jeden Tag 100% da sein. Wenn du 20% da bist, dann sind die 20% die 900%. Aber sei, komm auf den Platz, wirf deine Körbe und dann mach einfach. Und danach wirst du eine Entwicklung feststellen. So, und lustigerweise, also Vince ist da auch Experte, weil der für sich persönlich auch jeden Morgen aufsteht und Sport macht so und fleißig Journaling betreibt. Und das verändert einen, oder Vince?
Ja, das sind halt so kitschig wie Stöhn, das sind die vielen kleinen Sachen, wo man halt regelmäßig durchführt. That's the magic in allem.
Ja, und das ist halt nicht dieses, es ist halt nicht dieses fancy, ja, ich gehe da einmal hin ins Trainingslager und dann habe ich jetzt mir den, also bleiben wir mal in einer Sportanalogie, ja. Keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie im Basketball, weil ich finde, Basketball ist wirklich eine geile Metapher aufs Leben. Aber du bist jetzt irgendwie im Basketball und sagst so, okay, ich habe mir jetzt diesen einen Wurf in 7 Tagen drauf geschafft, jetzt ist mein Game komplett anders, ja, es wird halt nicht passieren. Es passiert dann, wenn du jeden Tag weitere, keine Ahnung, 100 Würfe, diesen einen Wurf alleine immer wieder weiter trainierst, immer wieder neue Situationen erzeugst, in denen du von Coaching-Staff oder was unter Druck gesetzt wirst und dann diesen einen Wurf ziehst. Dass wenn du in-game bist, einfach gar nicht darüber nachdenkst. Da gibt es super krasse Kobe-Zitate, wo ich denke, das ist so on point, wo er sagt so, ey, keine Ahnung, ich fühle in diesen Situationen keinen Druck, weil ich habe aus dieser Position diesen Wurf mit demselben Druck, nur die Zuschauer waren nicht da, aber denselben Würfe mit dem Druck, mit der Hand im Gesicht, 1000 Mal in meinem Leben getroffen. Warum soll ich nicht bei 1000 im einen Versuch auch treffen? Während, weiß nicht, 15.000 Menschen dabei zugucken. Warum nicht? Und da, es gibt keinen Grund, da nervös zu sein. Und das glaube ich auch. Jetzt müssen wir halt nur bei diesem Creator-Ding halt anerkennen, dass die Trainingshalle sozusagen halt öffentlich ist. Aber das hat ja auch was Schönes, ne? Also das kann ja auch Mut machen. Das ist ja zum Beispiel was, ja, was ich immer genutzt habe.
Leute. Also ich meine, ja. Leute gucken Drive to Survive, weil sie den Blick hinter die Kulissen haben wollen. Ich meine, das sind Leute, die gucken nicht nur die Rennen, sondern die wollen halt wissen, wie läuft das im Trainingslager ab oder wie trainieren Formel-1-Fahrer oder wie trainieren auch Basketballspieler. Und man würde sich sofort eine Doku darum anschauen. Weil man ja auch verstehen will, also erstens ist es sehr, sehr gute Unterhaltung, weil es halt nahbar und echt ist. Und da könnte man ja fast schon sagen, guck mal, du hast mit Social Media den Vorteil, dass das transparent ist, dass die Leute schon jetzt zugucken können. Sieh das doch als Vorteil und als Möglichkeit und nicht als, du musst dich irgendwie nackig machen und entblößen und es ist eher hinderlich.
Ja, ja, und ich glaube auch, weil du vorhin gesagt hast, am Anfang ist es dann halt schwer irgendwie anzufangen und das erste Video sieht nicht aus, wie wenn ein Creator irgendwie 300 am Stück gemacht hat und dann auf einem anderen Skill-Level sozusagen ist. Aber es gibt natürlich schon ein paar mentale Abkürzungen, die helfen können. Also zum Beispiel, was einfach Fact ist, ist sich selber vorzustellen, dass diese Kamera oder diesen Bildschirm, die man im Selfie-Kamera-Modus vor sich hält, dass es einfach der beste Kumpel ist. Und da kann man sich kurz mal 10 Sekunden vorher reindenken, bevor man den Aufnahmeknopf drückt und dann einfach auch so reden. Und wenn man dann checkt so, okay, jetzt habe ich irgendwie so komisch gestochen geredet, als würde ich gerade einen Vortrag halten. Okay, dann try again. Also weißt du, du musst ja nicht sofort hochladen. Also dieses Ding, okay, ich erzähle das einfach meinem besten Kumpel halt, nur er ist jetzt halt in diesem Bildschirm, ja, wie bei so einem FaceTime-Call. Das ist schon mal, um so diese Sprache, um diese Gesichtszüge und so ein bisschen aus dieser Anspannung rauszubekommen. Und dann ist auch einfach viel, dass du dich selber auch vorher in so einen Modus bringen kannst, locker überhaupt zu reden. Ja, also geh, keine Ahnung, in die Lagerhalle von deinem Unternehmen und schrei mal 10 Sekunden irgendwie laut rum und tanz dumm durch die Gegend, einfach um deinen Körper zu aktivieren und so loose zu sein und so. Und dann nimmst du die Kamera hoch und dann bist du in einem ganz anderen Modus, als wenn du gerade aus dem abgefucktesten Meeting kommst und dann sagst so, jetzt mache ich irgendwie eine Instagram-Story, wie ich unser neues Produkt announce. Ja, das wird halt scheiße aussehen, da wird keine Emotion rüberkommen. Also das sind schon so Sachen, wo man so ein paar Abkürzungen nehmen kann. Aber vor allem, glaube ich, ist im Storytelling die Abkürzung, zeig und sag einfach so, wie es ist. Ne? Und das heißt nicht, dass du jetzt dein Bankkonto vom Unternehmen zeigen sollst, ja, und sagen sollst, guck mal, wir haben jetzt noch 1 Monat Geld, danach müssen wir unsere Mitarbeitenden rausschmeißen. Wobei das wahrscheinlich ein sehr viraler Hit wäre. Aber das ist einfach so, keine Ahnung, du bist Vorgesetzter in irgendeinem Logistikbetrieb. Dann zeigt doch so, hey, wenn wir neue Leute einstellen, dann ist das die Führung, die wir durchs Lager geben und wir nehmen euch einfach mal mit und zeigen mal, wie unser Lager funktioniert. Und dann sprich doch bitte auch genau in derselben Sprache, wie du mit deinem Logistikmitarbeiter sprechen würdest. Ja, dann sag halt, ey, wenn diese scheiß Paletten hier zu Bruch gehen, dann schmeiß die Wichse hinten in den Container. Wenn das die Sprache ist, die ihr sprecht da auf der Arbeit, so, dann mach das doch. Weil das ist dann das, was dich wieder unterscheidet zu einem DHL, wo ich sonst irgendwie meine Logistik abwickeln lassen würde. Weil die können das nicht. Und das ist das Interessante, gerade wenn wir über KMUs sprechen. Die können sich das nicht erlauben. Weil dann kommt irgendein Shareholder oder irgendein Stakeholder, irgendein großer Investor und sagt so, Digga, wie sprecht ihr da? Das ist PR, das könnt ihr nicht machen und so. Und das ist immer der Vorteil von Challenger-Brands oder von Creatoren, die neu aufkommen oder so, du hast nichts zu verlieren. Ja, die, also wenn dein Content bisher scheiße ist, so, ja, was hast du zu verlieren? Die Leute werden also mehr als abschalten oder weiter swipen und dann kommst du halt nicht mehr auf ihren Screen. Kann ja nicht passieren. So. Deswegen mach einfach so, wie es auch bei euch gang und gäbe ist und zeig das nach außen. Und dann schauen wir. Und wenn man dann Angst hat vor Shitstorms, dann weißt du eigentlich schon, dass irgendwas nicht richtig läuft in deinem Unternehmen und dann korrigier doch das, wo du befürchtest, einen Shitstorm für zu bekommen. Also ganz einfach, oder?
Ja, und wenn dir am Anfang das Skript aber noch hilft, dann bereit's halt vor und dann mach's trotzdem anders. Also haben wir auch genügend Folgen gehabt, mit wo ich auch da saß mit fertigem Skript und dann im Flow gemerkt habe, nee, das ist gerade Bullshit, aber ich habe mich mental schon mal in die Verfassung gebracht, zu wissen, welches Thema ich nicht machen möchte und dann kann ich halt das Thema spielen, was mir eigentlich gerade auf der Seele liegt. Und das, ja, gerade beim, wie du meintest, ne, ich habe Vince jetzt im Podcast beispielsweise, wenn du Vince als Adaption auf dein Handy transportieren kannst, zu sagen, so, ich spreche da jetzt in die Kamera wie mit meinem Kumpel oder Kumpeline, ja, oder wem auch immer, dann mach das.
Ja, ich glaube, gerade beim Thema Skript ist auch so ein Learning für mich. Also es gibt Videos, wo ich wirklich so Wort für Wort durchskripte, aber das sind dann zum Beispiel irgendwie Sachen gewesen, die, keine Ahnung, irgendwo wo irgendein politisches Thema irgendwie erklärt wird, wo es sehr viel um Daten ging und so, und dann ist das mehr so wie Jan Böhmermann liest vom Teleprompter ab und ich versuche das so locker zu machen, aber eigentlich habe ich jeden Satz Wort für Wort, genau wie es im Skript steht, sozusagen nacherzählt, nur gucke ich dabei in die Kamera. Aber die wirklich besten Videos ever sind eigentlich die, wo ich so einen Quasi-Skript habe, also wo dann zum Beispiel die 10 Talking Points einfach klar sind, ja, die ich in meinem Kopf dann sogar in, weiß nicht, 3 Unterkapitel teilen kann. Und dann kann ich, wenn ich irgendwie den Faden verloren habe, kann ich nochmal drauf gucken, aber da ist nicht alles ausgeschrieben. Ja, zum Beispiel irgendwie über den Coach von den Seattle Seahawks irgendwie im Super Bowl, und der hat so ein besonderes Mindset ins Team gegeben, und da ist halt dann irgendwie das eine Mindset Mission over Bullshit. Und dann habe ich halt 2 Studien im Kopf, die ich dann nehme, um zu bestätigen, dass das nicht einfach nur ein Spruch ist, sondern wirklich psychologisch. Und da brauche ich kein Skript. Und dann rede ich auch viel freier, als wenn ich jetzt ein Skript mit jedem Wort dafür hätte. Und das funktioniert dann einfach besser.
Das ist es, glaube ich, einfach wie in allem. Wie du jetzt vorher gesagt hättest, du bist der prädestinierte Typ für irgendwelche Strukturen und Leitfäden und was auch nicht was. Ich glaube, ist eben genau die insgeheim Sicherheit, die sich alle wünschen. Eben perfekt wie möglich starten. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gemerkt im Leben, egal in welchem Bereich. Nutz mal so eine Leitplanke als Starthilfe, aber nachher los auf dich selber. Was klappt für dich? Mit was fühlst du dich wohl? Mit welchem Medium fühlst du dich auch wohl? Oder? Und so weiter und so fort. Oder auch nur schon im Sport. Es gibt ja, jeder scheiß Fitness-Influencer hat eben so einen scheiß speziellen Plan, wie du jetzt da Muskeln kriegst oder fit wirst oder was auch nicht was. Ja, nur weil es für ihn funktioniert, heisst nicht, dass es für dich funktioniert. Logisch gibt's Basics, die sind einfach unumstößlich, ja, wie zum Beispiel Dramaturgie im Storytelling. Aber die Finesse, wirklich die Persönlichkeit damit, wie soll ich sagen, on point kriegen, da musst du dich halt selber dann mit dir auseinandersetzen und dir halt eben die unbequemen Fragen stellen. Oder? Und halt wirklich schauen, Was hättet jetzt für mich am besten? Was kommt vor allem am natürlichsten über? Und was lässt sich aber auch umsetzen? Ja, also start mit Starthilfe und dann nachher find deinen eigenen Duktus, egal in was machst.
Und dann wird's ja wiederum schön, ne? Du kriegst ja dann irgendwann die, genau, Bestätigung von außen. Also das ist ja auch ein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, wie es dir emotional ging, Patrick, weil du hast ja auch den Startschuss für die 300-Tage-Challenge ging ja komplett viral. Ich glaube, das waren, als ich mal vor einem halben Jahr geschaut habe, 140.000 Aufrufe, wahrscheinlich mittlerweile noch mehr oder so. Und danach kam natürlich erstmal weniger. Und wie hält man das dann aber emotional aus? Also da vielleicht direkt schon so eine Athleten-Coaching-Spruch parat oder so.
Ey, es ist insane. Ich habe, ich spreche auch mit ein paar anderen Creatern so aus der Bubble und ich sag immer, und alle bestätigen das, Es ist eigentlich härter als Profisport. Also ich war nie im Day-to-Day-Profisport so, aber was ich so höre von ProfisportlerInnen, mit denen ich spreche, ist so die Medien, und man kriegt irgendwie vielleicht mal eine Hassnachricht, wenn man nicht performt und so. aber dieses wirklich, du gehst jeden Tag, ich sag mal, in dein Content-Büro, ja, und wenn du das Büro verlässt, ist jemand mit einem Klemmbrett da und gibt dir 5 Zahlen und sagt, so gut lief's heute für dich. Und das macht was mit deinem Kopf. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht, jeden Tag eine Zahl zu haben, wo man objektiv die eigene Leistung dann messen kann. Und da muss man einfach, das haben Stoiker schon vor über 2000 Jahren rausgefunden, da muss man einfach sagen, und das ist übrigens auch eine Analogie, habe ich hier im Buch liegen, von einem Football-Coach, muss ich auch noch lesen, ist geil. Der Titel ist, warte, ich sag's mal kurz, The Score Takes Care of Itself. Und in dem Satz liegt so viel drinne, weil mach den Prozess, mach das Video, schreib die Hook, nimm auf, schneid es, lad hoch. Der Rest passiert von alleine. Das ist nicht mehr dein Ding. Ja, oder im American Football oder Basketball oder so. Geh ins Gym, mach deine Würfe, hol die Reps rein, sei fokussiert, spiel jeden einzelnes Play, als sei es eben dieses eine Play und denk nicht ans Übernächste und denk nicht ans Letzte. Und dann wird das Scoreboard am Ende entscheiden. So. Und genauso ist es auch, glaube ich, bei Content, weil es ist natürlich emotional eine absolute Achterbahnfahrt. Als ich das erste Video hochgeladen habe mit dem, da habe ich auch gar nicht kommen sehen, ja. Ich sage einfach so, yo, ich mache jetzt jeden Tag so ein Video, als hätte ich irgendwie 500.000 Follower, weil mir hilft das irgendwie mental, um mich da rein zu tricken. Und Leute auf einmal, oh, crazy, und dann folgen sie dir alle rein, weil sie checken auch, es ist Tag 1 der Journey. Und vor allem kommen Leute immer an Tag 1. Also diese Tag 1 Videos, die sind immer gut. Ja. Aber wer kommt an Tag 2 oder an Tag 7 wieder? Das sind halt viel weniger. Und spätestens an Tag 12 haben die Leute die Journey gecheckt und engagen auch nicht wie bei Tag 1 Video. Logisch, weil Tag 1, da feuert jeder an. Das ist wie beim Marathonlauf. Die Leute stehen am Start und am Ziel. Und dazwischen mal ein paar, aber nicht viele. So, ja. Und da musst du einfach irgendwie relativ konstant versuchen, deine Emotionen im Griff zu haben und auch rauszufiltern, was ist eine Variable, die ich wirklich verändern kann und was ist vielleicht auch einfach in dem natürlichen Flow, dass nicht jedes Video viral geht, ja, und dass nicht jeder Teil einer Journey dieses eine Zieleinlaufen oder dieser eine Startschuss ist, wo dann halt alle kommen. Und tatsächlich war es dann ja so, dass mein erstes Video, das ist ein bisschen langsamer gewachsen, aber es ist halt immer weitergegangen. Das hatte, glaube ich, innerhalb von 3-4 Tagen irgendwie so 200.000-300.000 Views. Dann kommen logischerweise natürlich auch Menschen in die Kommentare rein, die du eigentlich nur aus dem Internet kennst, also deine Vorbilder oder so, ja. Und du denkst so, holy shit, was geht ab? Und du willst dann einfach Video 2, Video 3, Video 4 machen. Und du krebst dann da wieder bei 2.000 Views rum. Und da musst du halt dann sagen, ja, okay, dazu habe ich mich committed. Das ist Teil der Journey. Ja, ich bewerte das Ding, wenn ich dann irgendwann, das war immer so mein Ding, also mein Mindestziel war 100 Tage, weil ich einfach diese dreistellige Zahl aber machen wollte. Und ich glaube, wenn du 100 Raps mit Videos machen hast, dann bist du Content Creator, ob du jetzt 2.000 Follower hast oder 200.000. Aber dann war irgendwann das Ding, ey, ich werde das Thema bewerten, wenn dieses Experiment vorbei ist. Und dann schauen, was ich daraus bauen kann. Und das ist dann halt interessant. Wenn du jeden Tag diese Raps machst, dann checkst du auch irgendwann auf einem größeren Scale, worüber rede ich eigentlich am liebsten und worüber rede ich eigentlich am häufigsten und warum ist das eigentlich der Fall? Also ich habe dann irgendwie teilweise lustige Entertainment-Quatsch-Videos gemacht, die haben super funktioniert, aber dann ist mir aufgefallen, okay, das habe ich vielleicht irgendwie 2x von 100 gemacht. Das scheint irgendwie nicht mein Ding zu sein. Was viel natürlicher für mich war über Psychologie und irgendwie Mindset sprechen und wie man auch in schwierigen Zeiten irgendwie halbwegs sicher und sane emotional durch verschiedene Krisen kommt, wie man als Unternehmer irgendwie nicht den Fokus verliert. Also weißt du, so solche Sachen. Und dann war es auch für mich irgendwie so eine Selbsterfahrung, ja, dass ich dachte, okay, wenn ich durch so meinen Content scrolle, offensichtlich habe ich da ein Thema, was in meinem Herzen sozusagen viel größer ist, als ich in meinem Kopf angenommen habe. Und deswegen finde ich einfach diese Journey ist einfach irgendwie so Ups and Downs. Man lernt so viel über sich selber, man kann so viel auch geben von sich selber für andere. Und am Ende gibt es aber auch so viele Tage, wo man, es klingt total traurig, aber wo man alleine vor seinem MacBook sitzt und einfach traurig ist und sich fragt, warum funktioniert es nicht? So.
Ja, weil da ja echt viel Herzblut reingeflossen ist oder reinfließt, gerade wenn das eben keine Corporate Communication ist, wo du einfach sagst, das ist übers LinkedIn-Unternehmensprofil der eine Beitrag, der pro Woche abgesetzt ist. Das hat mit Content Creation nichts am Hut. Das ist einfach wie Public Relations irgendeine Pressemitteilung raushauen. Aber da steckt halt emotional auch nichts dahinter. Was ich gerade spannend finde, also wenn man das so hört, könnte man ja denken, ja, da lege ich los, ich bin ehrgeizig, ich setze mir jetzt selber das Ziel. Aber gerade wenn du das als Marke machst oder aus einem Unternehmenskontext heraus, jetzt gerade kleines KMU, viele Möglichkeiten, weil du nahbar persönlich bist, brauchst du ja am Ende immer noch unglaublich viel Zeit, die du da reinsteckst. Und ich meine, du hast jetzt beide Welten durchgespielt. Du hast einerseits, du kommst aus der Corporate-Welt, du hast dein eigenes Klima-Startup gegründet, worüber wir jetzt kaum geredet haben, und spielst halt seit über einem Jahr Content-Creator. Und gefühlt habe ich dich jetzt mehr als Content-Creator abgespeichert als Patrick von Klima und so. Und die Frage ist, wie passt das, also wie schaffst du das denn alles? Hat dein Tag mehr Stunden? Weil gefühlt, wenn du eine wissenschaftliche Studie zitierst, bräuchte ich jetzt einen halben Tag, um mich in so eine Studie reinzulesen. Du wirst nicht, wann du die Zeit aufhängst, um das alles unter einen Hut zu spannen. Und wie zahlt dann vielleicht auch dann das Creator-Business, was du ja praktisch aufbaust, auf das Startup-Business ein? Oder zahlt das gerade nicht ein und das ist ein Problem? Oder was sind da deine Learnings bei all dem?
Also erstmal zur Zeit, es kostet natürlich Zeit. So, das finde ich auch immer interessant, dass auch jetzt in so einem Personal Branding Kontext, was für Unternehmen vielleicht viel relevanter ist, Leute so sagen, ja, okay, ich will all die Vorteile, aber ich will kein Geld ausgeben, ich will keinen Zeitaufwand haben. So,
eine Stunde pro Monat muss reichen und der Rest läuft von alleine.
So, also was in deiner Welt und in deiner Realität war jemals wirklich erfolgreich und hat vielleicht dein Leben mehr oder weniger oder dein Balance Sheet mehr oder weniger verändert, wo du keine Zeit und kein Geld reingesteckt hast? Passiert nicht. So, ich glaube, dass der Aufwand, der ist da und deswegen müssen das Leute machen, die entweder so gut incentiviert sind, dass sie das regelmäßig machen und das auch Teil sozusagen ihres Jobs ist und man das auch versteht, dass es Teil ihres Jobs ist. Also Beispiel, Logistiker, der in der Lagerhalle irgendwas macht und dreimal die Woche bei LinkedIn postet, da müssen auch dann die Vorgesetzten verstehen, dass es Teil seines Jobs ist. Ist so. Ja, weil du profitierst als Unternehmen auch. Also machen wir uns nichts vor, dann musst du das auch bitte anerkennen. Was war der zweite Teil der Frage, habe ich jetzt vergessen.
Achso, wie das auf dein anderes Business einzahlt. Weil gerade wenn man sagt, das ist jetzt was Emotionales, was auch mit deiner eigenen Geschichte verwurzelt ist, wie schaffst du da die Brücke, dass es trotzdem zum Markenkontext passt oder auf deine Marke halt einzahlt?
Ja. Also mir ist gerade noch das andere eingefallen, was ich noch beantworten wollte, weil du sagst, ich zitiere irgendwelche Studien und man bräuchte erstmal ewig, um die zu finden und so. Ich glaube, wenn man ehrliches Interesse für Themen hat, dann ist man überrascht, wie schnell man an Informationen dafür kommt und wie schnell man auch durch die Anzahl an Wiederholungen, die man gerne macht, weil es das eigene Interesse ist, wie schnell man gut in Sachen wird. Weil wir haben irgendwie, glaube ich, viel zu oft gelernt, dass wir Sachen machen, die irgendwie Geld bringen und ja, ist halt nicht mein Interesse, aber ist mein Job und jetzt bin ich Projektmanager bei Schieß mich tot. Ja? Aber so, was ist dein Interesse und wo kannst du wirklich super schnell, super gut drin werden? Und das ist halt eine Sache, so, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, ich würde sagen, dass wirklich basic Psychologie verstehe ich halbwegs. Ich weiß, wie man Studien liest und ich weiß, wie man Studien recherchiert. So, das habe ich gelernt. Deswegen, so, wenn das dann gepaart ist mit meinem absolut natürlichen großen Interesse Sport und wie Athleten denken, natürlich bin ich da 10-mal schneller, als du da schnell drin wärst. Ne? Und ich glaube, das ist was man nicht vergessen darf. Wenn der Logistiker das größte Interesse in Sport hat, ja, dann verbiet ihm nicht das Thema Sport, sondern match doch die beiden. Weil sind wir ehrlich, so viele Leute interessieren sich auch nicht für Logistik. Aber es gibt Videos bei YouTube, wo die Formel 1 auf ihrem Channel erklärt, the logistics behind Formula One. Und das hat hunderttausende Views, weil dann ist Logistik auf einmal interessant.
Das heißt, selbst nicht angeschaut.
So, ja, nimm den Menschen doch nicht ihr Interesse, sondern hilf ihnen, das zu kombinieren. Ja, und dann kannst du es vielleicht sogar als Unternehmen noch halbwegs so verkaufen, so, ey, guck mal, du profitierst ja auch als Personal Brand davon. Wir profitieren von deiner Sichtbarkeit, weil du bei uns arbeitest. Du kannst ein bisschen dein Interesse hier noch mit ausleben und wir kriegen ein bisschen Logistik-Content. Und dann hat die eine Mitarbeiterin hat dann vielleicht das Interesse, keine Ahnung, Fitness, ja, oder Gewichtheben. Und das passt dann auch irgendwie geil in Logistik rein. Und der Logistikmitarbeiter hat Sport. Ja, nee, es sind jetzt zweimal Sport, aber ne, ihr checkt ja, so, wenn du verschiedene Interessensbereichen hast, ja, dann kannst du das ja auch geil miteinander kombinieren. Du hast verschiedene Angles, die dann auf das eine eigentliche Thema Logistik blicken. Und das, das finde ich eigentlich faszinierend. Also erlaubt dir auch, diese Interessen zu mergen.
Ja. Finde ich spannend, weil ich glaube, wir haben viel zu oft gelernt, dass wir irgendwelche Dinge machen müssen, weil wir glauben, dass sie dazugehören oder weil wir glauben, dass es eine bestimmte Zielgruppe erwartet, wovon wir aber nicht mal wissen, ob es die Zielgruppe überhaupt ist, die wir erreichen wollen. Also ich meine, du erreichst viel mehr Leute, wenn du eine konkrete Person ansprichst, die genau die gleichen Interessen teilt wie du. Und darüber erreichst du alle anderen auch, die so sein wollen wie diese eine Zielperson, die du erreichen willst oder die sich angesprochen fühlen. Also alleine ich gucke mir auch Content fernab von Markenentwicklung und allen anderen Dingen an, nur weil es eine gute Unterhaltung ist und nörde mich dann darüber in bestimmte Dinge rein. Also du holst mich gerade komplett ab für diese ganze Sportpsychologie im Hintergrund, ohne dass ich jetzt großartig irgendwas mit Sport zu tun habe, aber es ist einfach, also man findet dann automatisch die Verknüpfungspunkte, die dazugehören. Und gleichzeitig denke ich mir, ich müsste mich vielmehr noch ins Thema Nachhaltigkeit reinnöden. Interessiert mich aber gerade gar nicht so mega stark, dass ich mich jetzt freiwillig nachts um zwei noch hinsetze und irgendeine Studie reinfahre. So, und vielleicht muss man sich dann an so einem Punkt auch einfach ehrlich machen und hinterfragen, was ist es denn dann wirklich, was mich erstens davon abhält, mir die Zeit zu nehmen, um mich da reinzunöden, und wo würde ich denn die Zeit gerade lieber reinsetzen und was fällt mir so verdammt schwer daran, das nicht einfach zu machen? Weil das sind ja dann die Hindernisse, die wir uns selber da in den Weg stellen an so einem Punkt.
Ja, und jetzt mal rein aus strategischer Personal Branding Sicht ist das diese, wenn du so ein Venn-Diagramm hast und die überschneiden sich so, ja, das ist das, wo du unique bist am Markt, wo die Leute dich dann für kennen. Und sind wir mal ehrlich, jetzt zum Beispiel bei LinkedIn gesprochen, ja, weil Markenkommunikation, nur weil du, ich bleib jetzt beim Logistiker, nur weil du in Logistik arbeitest, ist dein Interesse nicht Logistik, let's be honest, ja. Du sitzt auch abends zu Hause und guckst Trash-TV, du guckst Olympia, du verfolgst irgendwie Politik. So, was sind die Themen außerhalb von Logistik, wo du sagst, die fahre ich mir am Wochenende freiwillig 3 Stunden rein? Okay, dann nutzt das Thema als Verpackung für das Eigentliche, was du kommunizieren willst. Keine Ahnung, ja, wenn du jetzt Trash-TV-Fan bist, ja, dann mach halt die Verpackung, weiß nicht, wenn Alex Petrovic jetzt sein Haargel vertreiben wollen würde, wie müsste er das beim Logistiker einlagern und wie kommt das zum Kunden? Dann hat keiner, der Trash-TV guckt, eine Ahnung, wer Alex Petrovic ist, liebe Grüße. Jeder, der Trash-TV guckt, ist so, okay, what the fuck, was geht ab? Und ist auf einmal in dem Logistik-Content-Piece drinne. So. Und das ist halt, das ist die Kunst. Und das ist eigentlich nicht mal eine Kunst, es ist einfach nur eine einfache Technik, die, glaube ich, jeder checkt. Und vielleicht dazu eine kleine Analogie. Ich habe so TikTok geswiped und auf einmal kam ein Video von einer Schlafwissenschaftlerin und ich interessiere mich eigentlich 0,0 für Schlaf und es war wirklich so, okay, jetzt kommt die nächste, die sagt, ich soll regelmäßig schlafen gehen und nicht irgendwie mal um 3 und mal um 12. Und dann war in der Hook des Videos sofort so, dass sie eine Studie gemacht hat und Basketballspieler am College nach 7 Wochen 9% bessere Freiwurfquoten hatten, weil sie einfach richtig geschlafen haben. Und ich war sofort so, okay, Kopfhörer, Schuhe, 1 Stunde spazieren gegangen, weil ich rausfinden wollte, jo, wie funktioniert das? Und die Angle war nicht, ich will über Schlaf lernen. Die Angle war, wie kann das sein, dass Basketballer 9% besser werfen innerhalb von 7 Wochen? What the fuck? Weil mein Interesse, Sport, Basketball, und das ist relatable. So. Und deswegen glaube ich, ist immer so dieses, was ist der Kern, worüber du schreibst? Okay. Logistik, was ist die Verpackung? Du interessierst dich für Formel 1, du interessierst dich vielleicht für Klimawandel, du interessierst dich für, keine Ahnung was, kann ja wirklich Trash-TV sein, ist doch scheißegal. Die Sachen würden funktionieren, du würdest Leute erreichen, die Trash-TV mögen und irgendwo anders arbeiten und dann irgendwann sagen, ja, wir brauchen einen Logistiker, keine Ahnung, ja, irgendeine Skincare-Brand aus Berlin und sagt so, ey, ich kenne einen Logistiker irgendwo in der Schweiz, der ist auch Trash-TV-Fan, vielleicht können wir mit dem was machen.
Ja, genau so funktioniert ja das Spiel. Also alle, die sich jetzt vormachen und sagen, aber wir können das nicht machen, weil wir ein seriöses Unternehmen sind im B2B-Kontext. Ja, dreimal darfst du raten, warum Deals abgeschlossen werden im B2B-Kontext. Das basiert alles nur auf Vertrauen und auf gemeinsamer Interessen. so dass die Hälfte der Interessen gespielt ist, dass alle tun so, ich bin halt ein harter Business-Typ, das sei mal dahingestellt, ja. Weil die eigentlichen Interessen liegen halt dahinter. Und da kommst du dann ran, wenn du gemeinsam drüber redest, dass du feststellst, man hat auch kleine Kinder oder man spielt gerne Squash oder was auch immer. Und das ist dann auch erst die Basis, um drüber festzustellen, keine Ahnung, wir teilen darüber hinaus noch mehr Gemeinsamkeiten. Und dann hast du auf einmal wieder Business-Kontext drin.
Ja, super einfaches Beispiel für alle, die glauben, man muss so seriös professionell sein, um dann irgendwie verkaufen zu können. Warum gehen Partner von großen Unternehmensberatungen eigentlich andauernd golfen oder gehen schick Abendessen oder sowas? Das ist ja nicht, weil Golf alle deren Leidenschaft ist. Und das ist auch nicht, weil das beste Steakhouse der Stadt deren großen Leidenschaft ist. So, sondern das ist, weil die da die Menschen treffen in einem Umfeld, wo man nicht so tun muss, als hätte man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die nächste große Präsentation in der Aktentasche dabei, die dem Unternehmen hilft, den absoluten Turnaround hinzulegen, sondern weil es einfach Basic Human Psychology ist, je häufiger wir mit Menschen interagieren und vor allem in deren Interessensfeldern, desto höher ist das Vertrauen, je höher das Vertrauen ist, desto eher will ich mit dir abhängen, Geschäfte machen, keine Ahnung was. Und das ist es.
Genau, und dann geh halt Basketball spielen. Wenn du da die passenden Unternehmer findest, die auch gern Basketball spielen, weil die keinen Bock auf Golf haben. So, dann ist es nochmal eine Stufe mehr Vertrauen.
Das doch absolut. Kannst. Absolut, ja.
Aber jetzt nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Wie zahlt denn das dann bei dir jetzt auf Klima und so ein? Ich meine, du spielst das durch, du bist jetzt Content Creator. Fällt das jetzt alles zurück auf Klima und so? Oder wie passt das alles zusammen?
Das sind schon zwei verschiedene Themen und das habe ich auch bewusst gemacht. Also mein LinkedIn ist natürlich relativ, es ist auch ich als Person, aber man nimmt mich natürlich bei LinkedIn als Gründer von Klima und so wahr und das ist auch gut so. Aber jetzt bei Instagram oder bei TikTok geht es jetzt nicht so viel um mein Unternehmen. Das war in Teilen mal so, in dieser 300-Tage-Challenge habe ich auch mal über einzelne aus dem Lebensbereich sozusagen erzählt, aber als ich dann halt festgestellt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie so ein Thema und ich brauche irgendwas, was mich im Alltag interessiert und wo ich gerne einen Mehrwert bieten möchte, dann ist das halt nicht so, hey, ich habe jetzt hier ein Klima-Startup gegründet und die Zeiten sind ganz schwierig und ich bin der Nächste, der ich jetzt irgendwie mit Klima auf den Sack geht, sondern was ist eigentlich, und da bin ich auch ehrlich, was ist eigentlich noch größer? Ja? Also es ist ja jetzt nicht, dass wir das Klima, die allergrößte Leidenschaft ist, wo ich mir nachts dann noch die Dokumentation reinfahre, so, sondern es gibt einen persönlichen Hintergrund, ich sehe da einen absoluten Need und ich will das Thema halt irgendwie angehen und nicht liegen lassen, so, und nicht ignorieren. Das mache ich mit meinem Unternehmen, aber es gibt ja auch noch andere Patricks, ja, und das dann auf den Channeln dann eher quasi so privater zu spielen mit der großen Leidenschaft, das zahlt dann auch nicht auf Klima und so ein. Wobei ich, habe ich jetzt aber keine Beweise für, wobei ich schon glaube, dass es einen Unterschied macht, wenn man sagen kann, hey, ich komme mit kumuliert irgendwie fast 50.000 Followern vorbei, ist was anderes, als wenn man sagt, ja, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich habe so ein lustig bummeliges Klima-Startup gegründet und die Leute suchen einen bei LinkedIn, Instagram und TikTok und finden gar nichts. Ja. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, weil auch da einfach Psychologie wieder am Werk ist. Ja. Jemand, der mit 50.000 Followern in den Rücken kommt, der hat, so funktioniert es halt leider ein anderes Standing, ja, und den lässt man vielleicht eher mal auf die Bühne, weil man vielleicht insgeheim hofft, dass, wenn der Vortrag gut läuft, macht er einen Post darüber und wir kriegen Free Reach, so. Und das ist mir auch bewusst, ja, und das setze ich auch ein, also klar.
Ja, ich glaube, das holst du ja automatisch ab, ne, also alle Leute, die auch im, keine Ahnung, Agenturumfeld oder halt in eurem passenden Zielpublikum für Klima und so unterwegs sind und einen Sporthintergrund haben, die werden dich automatisch auch als Creator-Brand wahrnehmen und schätzen. Und dann hast du, also du kannst ja genauso sagen, meine Leidenschaft liegt in der Modelleisenbahn. Dann erreichst du halt alle Leute, die im Keller eine Modelleisenbahn haben oder einen Vater hatten, der auch eine Modelleisenbahn hatte. Was auch immer. Und das sind ja dann wiederum die zwei verbindenden Elemente, wo man immer sagen kann, na, nimm halt was Persönliches, nimm auch irgendwo eine Schwäche und pack die mit rein in deine Brand, um damit nach draußen zu kommunizieren.
Ja, also vielleicht als kleiner Mutmacher für alle da draußen. Ich glaube, wir haben auch mit Klima und so mehr von Netzwerk, Kontakten und so weiter profitiert, wenn man so casual Leute kennenlernt und auch irgendwie auf so einer persönlichen Ebene. als jetzt so von wegen, hallo, wir sind die beiden Klima-Founder und wir wollen jetzt hier irgendwie die Industry nachhaltiger machen, sondern es ging wirklich so, weiß nicht, irgendwo auf einem Event stehen und einen lustigen Abend haben, macht die bessere Relations aus dem genau selben Grund, ja, das ist einfach nur Social übertragen auf echte Welt, da stehst du auch nicht abends nach dem Event an der Bar und, also ich zumindest, ich kotze da manchmal im Strahl, weil ich denke, Bro, frag mich jetzt bitte nicht, was genau ich mit meinem Unternehmen mache. Ich habe keinen Bock, dir das zu erzählen gerade. Ich will jetzt hier, keine Ahnung, nach 9 Stunden Arbeit und 2 Stunden Event will ich jetzt nicht zum 1293. Mal dir auch noch mein Startup pitchen. So, lass doch sagen, hey, ich mache Content und messe die Emissionen und du bist in der Agentur, cool. Was machst du sonst so? Das will ich viel lieber machen. Und es ist auch viel profitabler am Ende, also wenn man sich mal ehrlich macht.
Ich finde das so spannend. Wo ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, ist halt Thema Akquise ein sehr grosses Thema gewesen bei mir, wie bei vielen anderen auch. Und das ist immer so lustig. Da gibt's ja halt die geschniegelten Akquise-Coaches. Der eine sagt ja, Gang auf Performance, der andere Telefonakquise, was auch immer. Aber die schmierige Scheiße, die dahinter steckt, meistens. Also weißt du, die perfekten Sets, die in der Situation XY sagen kannst und was auch immer. Und mittlerweile habe ich gemerkt, bist einfach easy, bist einfach locker, ehrlich, du selber. Und das funktioniert am besten. Oder? Und wie du jetzt auch gesagt hast, in so vielen Punkten, Persönlichkeitsmacht. Nimm deine Persönlichkeit, kombiniere es mit dem, was du beruflich machst, nimm irgendeine Leidenschaft dazu. That's the magic. Mehr braucht es nicht.
Das ist interessant, weil je mehr man sich natürlich auch als Gründer, irgendwann muss man sich mit Sales beschäftigen. Ja, also man hat irgendwann ein Netzwerk und so, aber du musst natürlich irgendwann auch rausgehen und Leute, die inbound irgendwie reinkommen, dann auch in Calls qualifizieren. Und da gibt's natürlich schon Techniken, die einfach Sinn machen. Logisch. Ja, dass Leute ihre Bedürfnisse dir sagen, du diese Bedürfnisse nutzen kannst und dann auch an den Bedürfnissen orientiert verkaufen kannst. Alles logisch, ne? Aber ich würde halt diese Netzwerk und einfach cool mit Leuten sein, eine Stufe davor setzen, dass du auch einen Zugang zu einer Industrie bekommst, dass du vielleicht auch hier und da mal Abkürzungen nehmen kannst, dass du mal kostenfrei Tickets für Events bekommst. Und das ist alles die Vorteile, die du dir über, hey, lass einfach auf Freundschaftsbasis sozusagen kennenlernen, dir da, da reinholst. Und als kurzer Reminder, also jeder, der schon mal irgendwo verkaufen musste und irgendwie mit einem Skript in einem Videocall saß und aktiv locker klingende Fragen gestellt hat, aber jede Frage hat einen Grund, der kann das auch nicht entlernen, wenn das umgekehrt passiert. Und das fuckt mich total ab. Ich könnte so kotzen, wenn ich merke, Bro, du versuchst mir gerade zu verkaufen. Hör auf. So, weißt du? Und es ist dann teilweise so, ich sehe das manchmal irgendwie bei meinen Eltern, die dann irgendwie sagen so, ja, und da war jetzt, keine Ahnung, irgendwas, ich denke mir jetzt was aus, ja. Stell dir vor, du hast irgendwas mit der Heizung und dann kommt jemand raus, weißt du, so wie früher, der Heizungsmonteur aus dem Ort und dann sagt der so, ja, das mit den Heizungen, das macht man heute alles ganz anders und so. Und allein aus den Erzählungen meiner Eltern denke ich so, yo, der will euch einfach was verkaufen, Mann. So, da krieg ich schon so, aber sei doch einfach ehrlich, weißt du, so jeder hat auch lieber den Handwerker da, der sagt, also ich könnte Ihnen jetzt was verkaufen, aber das hält noch 2 Jahre, tun Sie mir einen Gefallen, rufen Sie mich einfach in 2 Jahren an. Und was wird in 2 Jahren passieren? Safe wirst du genau diesen einen Handwerker anrufen und niemand anderen. So. Und ich glaube, das ist einfach so dieses, wir wollen doch nicht verkauft werden, wir wollen doch nicht gepitcht werden, wir wollen einfach jemand, der einen Informationsvorsprung hat, ja, weil er Experte in dem Gebiet ist, der einem da mal ehrlich sagt, so, hör mal, was ist los? Und wenn wir den dann irgendwie im Ort, im Café sehen, dann können wir noch schön Hallo sagen und ich bin sofort top of mind bei dir, weil dieses Vertrauen direkt durch die Decke ist. Wenn ich sozusagen dir einen Tipp gebe, dass ich kein Geld mit dir verdiene, Vertrauen Level Infinite. So.
Ja. Oder einfach mal einen gut gemeinten Rat da lassen.
Ja. Und da könnte man jetzt eigentlich die Brücke nochmal schlagen und zu sagen, das kannst du um 1:1 gut aufbauen, dieses Vertrauen, in dem du genauso drauf bist, wie ich es gerade beschrieben habe. Oder halt im Creator-Business im Verhältnis 1:1 und dann X, weil da kannst du dieses Vertrauen, genau dieses ehrliche, Leute, lasst euch nicht verarschen, so ist die Lage, so, und bei dir habe ich 1:1 das Gefühl, du verkaufst mir hier kein Coaching. Also es ist nicht, jedes Reel endet nicht mit einem Call to Action von wegen, wenn du mehr wissen willst, hier habe ich mein Programm, das kostet dich nur 2.000 Euro im Monat, und da kannst du alles lernen, was Athleten lernen. Wenn du das eines Tages hast, würde ich fast kaufen, aber nicht an der Stelle, wenn du mir das jedes Mal unter die Nase reibst oder mir jedes Mal sagst, du bist schlecht, aber ich kann dir helfen, dass du besser wirst. So funktioniert das nicht.
Dude, es gibt da diesen einen Clip von, ich habe es zufällig gesehen und das bringt es perfekt auf den Punkt. Es gibt diesen einen Clip von Gary Vaynerchuk, diesen Marketingagenturgründer aus den USA. Und der hat es einmal gesagt, wenn ich so ein Local Plumber oder so wäre, ja, also irgendwie, wie nennt man das so?
Gaswasserscheiße hat man es in
der Gaswasserscheiße, so ohne, also alles wichtig brauchen wir brauchen die Leute immer mehr, ja. Aber wenn du so in dem Business bist und es relativ lokal ist, dann mach halt als erstes irgendwie 25 Videos, wo du den Leuten erklärst, für was sie alles nicht ihren Plumber anrufen müssen. So, nach dem Motto, ja, ich zeig jetzt erstmal dir einen kompletten Monat, für was du mich bitte nicht anrufen musst, weil du brauchst dafür kein Geld zahlen, du kannst es selber lösen. Und das ist unfassbar, das habe ich gesehen und dachte so, ich konnte es nicht mehr vergessen, weil ich dachte so, ja, das ist so logisch, weil du wirst so ein Vertrauen aufbauen. Und Leute werden dir folgen, natürlich, weil ihr egoistischer Instinkt ist, ich will das ja mitkriegen, weil ich habe ja in Zukunft vielleicht die Möglichkeit, dadurch dein Geld zu sparen. Aber wenn sie dann was haben, werden sie als erstes diesen Kontakt anrufen.
Genau so ist es. Was sollten denn jetzt so, um Richtung Ziel gerade mal zu gehen, Unternehmen allgemein von diesem Creator-Business mitnehmen? Sollten die jetzt alle selber Creator werden oder Inhouse-Creator anstellen? Weil das ist ja auch gerade für große Unternehmen, ist das ja so die Zukunft, zu sagen, na dann hol dir halt einen Creator, der Inhouse nur für dich Content erstellt und erarbeitet, auf seine Art und Weise, ohne den Vorgaben zu machen. Der soll selber die Marke kennenlernen und nach draußen kommunizieren. Oder sind es vielleicht gerade so für KMU wahrscheinlich dann eher andere Tipps? Aber was würdest du denn mitgeben? Jetzt diesen ganzen KMUs, die denken so, das klingt schon alles gut und schön, aber...
Ja, also ich glaube, das kommt auf jeden individuell an. Ich glaube, auch Content Creation ist nicht der heilige Gral, ne? Also ich möchte nochmal erinnern an das, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn du unten deinen Keller nicht aufgeräumt hast, dann wird dir auch Content nicht helfen. Und wenn der Content hilft, dann vielleicht nur eine gewisse Zeit und dann wird es irgendwann ekelhaft. Also überleg dir eigentlich eher, was fehlt der Welt, wenn ich nicht mehr da wäre und was sind die ehrlichen Geschichten, die ich hier erzählen kann, die kein anderer erzählen kann. Weil die ehrlichsten Geschichten, die wir von uns erzählen können, sind meistens die andere nicht erzählen können. Weil es ein anderes Framing ist, weil es ein anderes Setting ist, weil wir andere Widerstände hatten als andere UnternehmerInnen und so weiter und so fort. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dass man checkt, dass das ein strategisches Thema ist. Ja, das ist einfach eine Marketingdisziplin, die ich entweder mache oder nicht. Sie heutzutage nicht zu machen, halte ich für einen großen Fehler. Aber wenn ich sie mache, dann muss ich sie auch machen mit dem Approach, keine Ahnung, das ein Jahr oder so zu machen. Und nicht zu sagen, so, ja, wir machen jetzt mal 5 Reels und da ist irgendwie ein Freelancer am Ort, der irgendwie 3000 Follower bei Instagram hat und den fragen wir jetzt mal, ob der mal vorbeikommen kann und irgendwie 5 Videos macht. Nee, eher nicht. So, und dann würde ich mich nämlich eher dann darauf committen, weil dann ist die erste Gefahr, oh shit, dann brauchen wir einen Videographer, dann brauchen wir einen Content Creator und dann siehst du schon, wie die Rechnung immer größer wird und dann, es kostet ja alles Geld. Dann würde ich sagen, mach das allerkleinstmöglichste Experiment, ja, und das kann ja sein, wer hier in der Company macht regelmäßig Content, so, wer zeigt auf? Ja, okay, und dann gehst du zu der Person hin und sagst, hör zu, hier ist ein Handy, und wir erlauben dir irgendwie, keine Ahnung, in 20% der Zeit, die du sonst irgendwie für andere Sachen gearbeitet hättest, jetzt durchs Büro zu laufen, dir den Chef zu nehmen, du hast alle Freiheiten. So, ja, denk dir die dümmste Scheiße aus, mach aber einfach und sag sozusagen, was ist. Und dann gibt's maximal eine Kontrollschleife. Also am Ende muss irgendwie einer sagen, ey, das können wir so nicht sagen oder das ist zu krass oder du kannst nicht zum CEO gehen und ihn beleidigen und gucken, ab wann er sauer wird oder so, obwohl es auch ein lustiges Video wäre. Aber weißt du, was man dann nicht so will, dass man das rausfiltert und dann einfach rausknallen. Und wenn dann nur ein iPhone 12 irgendwie rumliegt, ja, was nicht 4K aufnehmen kann, dann nimmst du halt das iPhone 12. So, also ich würde dann einfach das kleinstmöglichste Experiment bauen und dann einfach anfangen mit den Sachen, die da sind. Ich glaube, man tut es ja noch häufig schwer und sagt so, okay, welche Kamera kaufen wir? Welchen Freelancer brauchen wir? Wie muss der Vibe im Video sein? Und so, nee, der Vibe wird hergestellt durch das Umfeld, was sozusagen dein Alltag ist. Ne? Wenn du Logistik machst, stell dich in die verkackte Logistikhalle und alle checken sofort, okay, irgendwas ist logistikmäßig hier. So. Und ich glaube, das wäre so der Anfang. Und wenn es dann Fragen gibt, einfach mir bei Instagram oder LinkedIn schreiben.
Du antwortest auch, das ist noch der wichtige Punkt. Ja, da fällt mir echt noch als letztes Gary Vee ein, weil der auch meinte, so, wir haben halt über Social Media die Möglichkeit, Dinge zu validieren. Und alle wollen immer validierte Fakten haben. Dann mach halt dieses Experiment, geh raus und lass dein Content validieren. Du hast es kostenlos zur Verfügung. Du musst dafür nicht mal Geld zahlen. Du musst keine Marktstudie auf die Beine stellen, sondern kannst halt rausgehen, wie du meintest, iPhone 12 in die Hand aufnehmen und gucken, was für Reaktionen zurückkommen. Und dich dann danach nochmal in den Keller gehen und ehrlich machen, was du jetzt wirklich willst. Also weinst du jetzt im Keller da unten oder hast du noch eine andere Kiste mit Erinnerungen gefunden, die relevanter sind? Was erfüllt dich denn? Weil das würde ich auch noch mitgeben oder so von allem, was du jetzt erzählt hast. Es muss schon von Herzen kommen, sonst fehlt dir die Leichtigkeit und dann wird es verkrampft und dann wird es nicht gut und dann hörst du irgendwann automatisch auf, weil es dir nur im Weg rumsteht.
Ja, und ich glaube, das ist halt so dieses Ding, ne? Also wenn dich der, wieder Logistik, ja, du hast dann so ein paar, weiß nicht, LKW-Fahrer oder auch vielleicht LKW-Fahrerinnen und deren große Leidenschaft ist irgendwie morgens da zusammenzukommen und den Filterkaffee zu trinken. Der kann doch schon ein Format sein, ja. Keine Ahnung, Logistik-Schnitzler, das sind unsere LKW-FahrerInnen und jeden Morgen gibt's das News-Update.
Filter-Talk.
So, genau, die Filter-News. So, keine Ahnung, ja. Und dann sind dann so Leute, die eigentlich nicht vor die Kamera gehören, die dann oder das nicht eigentlich machen würden, die dann einfach da irgendwie anderthalb Minuten sagen, ja, Josef, hast du das gelesen? Ja, das kann ich auch nicht glöbeln. Oder wenn das jetzt so in Köln wäre oder so, ja. Ja, das wäre doch witzig. Das würden Leute gucken, weil sie das Gefühl hätten, ich kann in eine Welt reinblicken, die ich eigentlich nicht sehen würde. Und das reicht ja manchmal schon.
Yes. Sehr gut. Was wäre denn so deine Großprognose für 2026 oder auch darüber hinaus? So im Bereich Content, für Marken, KI. Was ist so in deinem Brain? Was läuft da?
Ich finde diese Prognosegeschichten.
Zum Siegrenzen, was hast du das Gefühl, was wird immer wichtiger? Oder was ist absoluter Bullshit, Irrglauben? Was soll man einfach auf gar keinen Fall machen? Um es vielleicht ein bisschen einfacher eingrenzen?
Finde ich Prognosen immer schwierig, weil die Welt ändert sich so schnell. Aber ich glaube, eine Tatsache, die einfach immer wichtiger wird, ist zu verstehen, auch für sich selber, um auch vielleicht ein bisschen Mut zu fassen, Content zu machen, ist, es geht nicht darum, dass du einzigartige Informationen teilst mit deiner Audience, sondern es geht darum, dass die Menschen sozusagen durch deine Brille blicken können. Also du bist der Kurator oder die Kuratorin der Informationen. Also alle Informationen, die ich bisher geteilt habe bei Social Media, die kann man alle innerhalb von 5 Sekunden selber googeln, sich selber durchlesen, mit viel mehr tiefer an Informationen. Das Einzigartige ist an dem Content, den ich mache, dass meine Perspektive, wie ich auf einzelne Themen blicke, reflektiert. Und das resoniert mit Menschen. Also ich bin wie so eine Art Filterglas, ja, auf ein Thema. Das heißt, wenn ich jetzt sage, think like an athlete, weil ich sage, Athleten und Athletinnen in absoluten Drucksituationen können die trotzdem performen und haben einen klaren Kopf. Und das hilft immer im Leben, im Business, in Freundschaften, in Beziehungen, in keine Ahnung was für Situationen man gerät, auch bei Content Creation. Dann sind das hier meine Key Messages, an die ich mich selber immer wieder erinnere. Dann ist das ja auch nur Information von WissenschaftlerInnen oder von ExpertInnen, die ich aufgreife und so zusammenstelle, dass sie für Leute so sind, so, ah geil, da folge ich mal rein, geil, da kriege ich dann beim nächsten Mal noch eine Story und ich habe jetzt den Super Bowl geguckt. Interessant, dass der Coach nicht nur guter Football-Trainer ist, sondern auch viel über so Philosophie und Psychologie kommt und so. Und das ist einfach so dieses, was ist dein Angle auf Themen, die du hast? Und ich glaube, das ist wichtig. Also Kuration, gibt es da ein Wort für? Keine Ahnung, ich habe jetzt keine coole Phrase, aber so create like a curator.
Genau. Finde ich einen guten Ansatz, finde ich spannend, ja.
danke dir für diese Masterclass in, wie sollte man mit diesem ganzen Creator-Sein umgehen und was steckt eigentlich psychologisch dahinter. Ich glaube, dazu könnten wir fast nochmal eine eigene Folge machen. Wir haben einige Punkte angerissen, aber für alles Weitere können wir eigentlich nur sagen, ja, folgt halt Patrick, guckt seinen Content. Das ist unglaublich bereichernd und faszinierend. Ich habe mir in Vorbereitung auch nochmal echt viele Sachen von dir angeschaut, direkt auf die Finger geklopft und gesagt, ich müsste auch mal mehr schlafen, um besser zu performen. Das ist ein anderes Thema. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das aus deiner Brille sehen zu können, wie du die Welt wahrnimmst und was du für Schlüsse daraus ziehst, weil das ist spannender als eine Studie zu lesen für ganz, ganz viele Menschen da draußen, nicht nur für mich. Deswegen,
danke, wir packen alle Links
zum Folgen in die Kommentare. Und ansonsten hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden willst?
Gute Frage. Ich glaube wirklich, wer glücklicher und gesünder leben möchte, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil Unternehmertum und Content Creation wahrscheinlich die absoluten wildesten Achterbahnen sind, in die man steigen kann. Fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt, und alles andere liegt sozusagen nicht in eurer Macht und hängt eure Emotionen nicht an das Resultat, sondern an den Prozess. Und macht den Prozess und die täglichen kleinen Aktivitäten so, dass, wie gesagt, das Scoreboard irgendwann automatisch dann das Ergebnis anzeigt, und welches Ergebnis am Ende dabei rauskommt, das darf nicht euer Gefühl bestimmen oder eure Emotionen bestimmen. Und das ist ein Training. Ich scheitere da teilweise auch an mir selber, aber das ist immer so mein Reminder. Das macht auch nachgewiesen psychologisch glücklicher und ist gesünder.
Das ist ja das stoische Prinzip Nummer 1, von dem her. I feel you.
Ich bin bereit, für das nächste Mal eine Folge zum Stoizismus fordern. Ich glaube, das hilft allen.
Können wir gerne machen, ja.
Nice. Hey, cool, ja. Danke vielmals. Wirklich sehr interessant gewesen, mal alles durch deine Brille aufsaugen dürfen oder sehen dürfen. Mir hat es mega Spass gemacht. Ich bin stellenweise recht ruhig gewesen. Es war so ein Moment gewesen, wie wenn man seinen eigenen Podcast einfach mal hört. Von dem her recht interessant.
Ja,
danke vielmals. Ja, genau.
Unser eigenes Trainingslager hier. Folgt Patrick für mehr. Schaut mal bei Klima und so vorbei. Ist echt wichtige, spannende Geschichte. Ansonsten alles Gute dir und bis bald mal wieder.
Vielen Dank für die Einladung. Bis dann.
Gerne. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen, die auch schon mal Content Creator spielen wollten, und bewertet den ganzen Spaß, damit wir noch viel mehr solcher spannenden Interviews machen können. Viel Spaß und bis bald. Ciao.